Ja, einen schönen guten Morgen. Der Paul hat für die Stunde gebetet. Ist das jetzt eine Stunde oder eine halbe Stunde? Also wir haben ein herausforderndes Thema. Wir haben ja viele Lieder gesungen heute Morgen. Herr, wenn ich dich doch nur mal sehen könnte. Hier stehen wir vor deinem Thron, beten dich an im Glanz deiner Majestät. Ich nur den Saum deines Kleides mal berühren könnte. Ja, was wäre das denn, wenn wir den Herrn doch nur einmal sehen könnten? Ich denke, es würde uns nichts helfen. Und das möchte ich begründen. Denn Sehen alleine hilft nicht. Der Herr Jesus hat eine ganze Woche verbracht. Es war die großartigste Woche vielleicht, die er mit seinen Jüngern hatte, nämlich die Woche der Auferstehung. Der Tod besiegt, das Grab ist leer, der Hölle und dem Totenreich den Schlüssel abgenommen, den Satan besiegt, den Weg wieder frei gemacht in den Himmel. Eine großartige Woche. Und er beschäftigt sich mit seinen Jüngern mit diesem einen Thema: Sehen reicht nicht. Und er fasst diese Woche zusammen mit einem Lehrsatz: Glückselig sind die, da nicht sehen und dennoch glauben. Glückselig sind die, die nicht sehen und dennoch glauben. Also das scheint in einem gewissen Widerspruch zu stehen zu den meisten Liedern, die wir heute Morgen gesungen haben. Von da schon ein herausforderndes, interessantes Thema. Aber wenn der Herr das so sagt, müssen wir uns natürlich auch damit beschäftigen: Was meinst du denn, Herr? Warum reicht es nicht aus zu sehen? Und hast du denn nicht all diese Zeichen und Wunder getan, damit wir glauben? Der Text heute Morgen steht im Johannes Kapitel 20, das gesamte Kapitel. Es sind drei Episoden, die hier beschrieben werden, die alle mit dem Sehen zu tun haben. Es beginnt mit Maria Magdalena. Die kommt am ersten Tag der Woche früh morgens, als es noch dunkel ist, zum Grab. Der Tag hatte ja begonnen in Israel mit dem Untergehen der Sonne am Abend vorher. Die ganze Nacht hatte sie sich vorbereitet mit einigen Frauen. Sie hatten nochmal Salben gemischt und alles so fertig gemacht. Jetzt waren sie unterwegs und eine von ihnen, Maria Magdalena, ganz früh, als es noch finster war. Also sie konnten es kaum erwarten, dorthin zu kommen. Zu dem Grab, weil sie dem Herrn einen Liebesdienst tun wollten. Ihrem Herrn, der sie so geliebt hat, den sie so liebte wie kaum ein anderer wahrscheinlich, der sie befreit hatte von 7 Dämonen, heißt es, dessen Lehre sie gelauscht hatte, dem sie gefolgt war, wie lange wissen wir nicht, 1, 2, 3 Jahre. Und nun hatte sie fast 3 Tage verbracht und sich die Augen aus dem Kopf geweint und wollte ihren letzten Liebesdienst tun, nämlich den Herrn nochmal so richtig, also die Leiche, nochmal so richtig einbalsamieren. Also was diese beiden Ratsherren, Josef von Arimathia und Nikodemus, da kurz vor dem Dunkelwerden noch so fabriziert hatten, als sie die Leiche Jesu vom Kreuz nahmen und dann schnell ins Grab brachten. Das wollten sie nochmal besser machen. Ja, Frauen tun auch gerne was. Und das war so der Ausdruck ihrer Liebe: Wir möchten nochmal was für den Herrn tun. Und wenn wir ihm noch wenigstens diese letzte Ehre erweisen können. Und dann kommen sie zum Grab und dann sehen sie. Und sie sehen, der Stein ist weg. Diese Gräber damals waren ja mit einem Stein verschlossen. Es war ein spezielles Grab, das Grab eines Reichen, in den Felsen gehauen. Und sie sehen, der Stein ist weg. Und was bewirkt dieses Sehen? Kennt ihr das Lied, freut euch, das Grab ist leer, er ist auferstanden? Hätte sie doch eigentlich jetzt in Jubel ausbrechen können? Hey, der Herr ist auferstanden, tatsächlich, das Grab ist leer. Aber während im Himmel der Jubel tobt und die Engel den Herrn anbeten und singen, weiß nicht, was da abging im Himmel. Aber Maria ist nur geschockt. Die sieht, der Stein ist weg und sie ist geschockt. Sie konnte überhaupt nicht denken, dass der Herr das, was er so viele Male gesagt hatte, wo er seine Jünger zu sich nahm, den das nochmal erklärte, wir gehen jetzt nach Jerusalem, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Heiden überliefert werden, sie werden ihn verspotten, sie werden ihn geißeln, sie werden ihn töten und am dritten Tag wird er auferstehen. Es war der dritte Tag. Der Stein ist weg, sie sieht das. Und was tut sie? Sie ist geschockt. Und sie rennt so schnell sie kann zu den Jüngern. Und sie berichtet, sie haben den Herrn weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Wir wissen es, also sie waren mit mehreren unterwegs gewesen, die anderen Evangelien berichten das. Johannes nimmt jetzt hier nur die Maria heraus, aus bestimmten Gründen. Wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Was suchte sie denn? Sie suchte die Leiche. Und deshalb war sie so verzweifelt, weil sie doch wenigstens die Leiche des Herrn, noch einmal noch ein bisschen schöner einwickeln wollte in die Grabtücher. Noch ein bisschen ordentlicher, hier noch ein bisschen zupfen und da noch ein bisschen zupfen. Und die 30 Kilo, die die beiden Männer da reingeschmiert hatten an Salben, das war scheinbar noch nicht genug, da wollten sie noch ein bisschen draufpacken. Also sie wollten was tun für den Herrn. Sich nur noch einmal berühren kann, und wenn es nur die Leiche ist. Sie sahen, aber sie glaubten nicht. Und was passiert? Zwei von den Jüngern, Petrus und der andere, den Jesus lieb hatte, also Leute, das war Johannes, die in einer besonderen Beziehung auch zu Jesus standen. Petrus, der sich ja hervorgetan hatte damit, er sagt, und wenn alle dich verlassen, ich bleibe bei dir. Und wenn ich sterben muss, ich werde dich nicht verlassen, ich bleibe. Herr, ich stehe zu dir. Und der Johannes, auch ein Mann von besonderer Liebe zum Herrn, erzählt er von sich immer, der Jünger, den der Herr liebte. Ein Beziehungsmensch. Die beiden laufen los, Johannes ein bisschen jünger, da läuft er ein bisschen schneller, da kommen sie zum Grab. Und dann, da sieht er, guckt da rein, er traut sich aber nicht da reinzugehen. Warum wohl? Vielleicht, weil er Angst hatte vor der Wahrheit. Tatsächlich, die Frauen haben recht. Die Leiche ist weg. Sie haben den Herrn weggeholt. Wir wissen nicht, wo er ist. Leichenfledderei, Grabschänderei. Lassen uns denn die Feinde unseres Herrn noch nicht mal jetzt in dieser leidvollen Situation in Ruhe, räubern sie jetzt sogar noch das Grab, holen sie jetzt noch die Leiche heraus, machen sie uns jetzt auch noch das Leben schwer. Und er bleibt stehen und er wartet, bis sein Kollege kommt, Petrus, forscht wie der ist, geht da rein und dann sieht er. Er sieht, da liegen die Tücher. Oh, fein zusammengewickelt. Und das Kopf, also die Binde für das Gesicht, die lag nochmal extra, schön zusammengefaltet. Da liegt alles. Und sie sehen es. Nicht nur der Stein war weg. Sie sehen, hey, die Tücher sind leer. Und sie konnten nur denken an eine Leiche. Jetzt geht auch Johannes hinein in die Gruft und er sieht es und heißt es und er glaubte. Ja, was glaubt er denn? Glaubt er an die Auferstehung? Nein, er glaubt tatsächlich. Der Super-GAU. Jetzt haben sie auch noch die Leiche weggeholt. Jetzt bleibt uns noch nicht mal ein Grab, das wir besuchen können, das wir pflegen können, wo wir unsere Trauer zum Ausdruck bringen können. Jetzt haben sie sogar die Leiche weggeschafft. Sie sehen mit eigenen Augen, da liegen die Tücher. Wenn jemand doch die Leiche wegschafft, glaubt ihr wirklich, dass man die dann noch ausgewickelt hätte und schön säuberlich die Tücher dorthin gelegt hätte? Die hätte man, wenn überhaupt, alle auf den Haufen geknallt. Aber nein, da liegen sie, fein säuberlich, schön getrennt, leer. Nicht nur das Grab war leer, auch die Leichentücher waren leer. Und was tun sie? Freut euch, das Grab ist leer? Hatte ihnen das Sehen geholfen? Nein. Sie gehen wieder nach Hause. Da gingen die Jünger wieder heim. Warum? Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Die Schrift, die ihnen der Herr als ihr Rabbi, als ihr Lehrer mehrere, viele Male erklärt hatte. Leute, wir gehen nach Jerusalem, der Sohn des Menschen muss, wie es bei den Propheten steht, in die Hände seiner Feinde überliefert werden. Ich lese mal nur eine Stelle aus dem Lukas, hatten wir heute Morgen. Er nahm die 12 zu sich und sprach zu ihnen, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von des Menschen Sohn. Und hat er ihnen die Propheten ja auch erklärt. Denn er wird überantwortet werden, den Heiden, er wird verspottet, geschmäht und verspeit werden, werden ihn geißeln und töten. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Sie aber verstanden keines von dem, was er da sprach. Die Rede war ihnen verborgen. Sie wussten nicht, was das Gesagte bedeutet. Und auch hier, sie sahen das leere Grab, sie sahen die leeren Grabtücher. Welchen Beweis braucht ihr noch, ihr lieben Jünger? Sie verstanden immer noch nicht die Schrift. Sie sahen, aber das Sehen alleine war zu wenig. Gehen Sie wieder nach Hause. Aber die Maria, die bleibt. Warum bleibt die? Bleibt und die stand und die stand und die stand und die weinte und die weinte. Sich die Augen aus dem Kopf, aber die wollte nicht weggehen. Blieb da stehen. Weil ihre Beziehung zum Herrn so eine Tiefe hatte, ich will den Herrn haben. Ich will den Herrn. Sie wollte den Herrn. Und dann beugt sie sich doch nochmal vor, schaut sie hinein, heißt es, in die Gruft. Und da sieht sie wieder was. Da sieht sie sogar zwei Engel. Der eine sitzt da, wo die Füße der Leiche waren, und der andere da, wo das Haupt der Leiche war. In leuchtenden Gewändern. Das war ein Engel, das hat sie gesehen. Hat ihr das geholfen? Also, der Herr sitzt noch eins drauf. Und dann sagen sie, Frau, warum weinst du? Ja, sie haben meinen Herrn weggeschafft, ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Ja. Also, sie suchte immer noch die Leiche. Na, schon heftig, ne? Was müssen wohl die Engel gedacht haben? Was muss der Herr gedacht haben, ihr Lieben? Ihr Lieben, versteht ihr immer noch nicht? Glaubt ihr denn immer noch nicht? Er dreht sich um und dann sieht sie Jesus. Sie sieht ihn. Und sie denkt, es wäre der Gärtner. Ist das nicht heftig? Also, noch mehr sehen, was will man denn noch sehen? Aber mit ihren verweinten Augen guckt sie ihn an, ach ja, das ist der Gärtner. Also, sie kam überhaupt nicht auf die Idee, dass der Herr doch auferstanden ist, wie er gesagt hatte, wie er mehr als einmal gesagt hatte, wie es geschrieben stand in den Propheten und Schriften, die sie nun Woche für Woche auch in der Synagoge gehört hatte, wie der Herr es ihnen erklärt hatte. Wein, Frau, warum weinst du? Ja, sie haben meinen Herrn weggeschafft. Ich weiß nicht, wo sie hingelegt hat. Wenn du weißt, wo er ist, sag mir, wo er ist und ich hole ihn. Alles schon ein Ding, ne? Also heute die Leiche. Sie steht vor dem auferstandenen Herrn und sucht immer noch die Leiche. Und dann passiert was Wunderbares. Der Herr spricht sie an. Er sagt nur ein Wort. Maria. Maria. Wie mag er das gesagt haben? Vorwurfsvoll? Maria. Mitfühlend? Maria. Belehrend? Weiß es nicht genau. Aber eins ist klar. Maria erkannte ihn sofort wieder. Woran? An dem, was sie sah? Nein, an dem, was sie hörte. Der gute Hirte kennt seine Schafe mit Namen und er ruft sie mit Namen und sie folgen ihm nach und hören auf seine Stimme. Ja, da ruft er sie mit Namen und sie kennt seine Stimme. Sein Aussehen war nicht das Entscheidende. Es ging nicht über die Augen, es ging über die Ohren. Und sie ruft aus Rabuni, und damit wir auch wissen, was das bedeutet, übersetzt Johannes das nochmal, es heißt Lehrer, eigentlich ganz genau, mein Lehrer. Und da denkt man, Moment mal, also Jesus für dich immer noch nur der Rabbi, dem du gefolgt bist? Maria, du hast noch nicht wirklich verstanden. Und sie hängt sich an ihn, sodass der Herr sagt, du musst mich jetzt mal loslassen. Oft übersetzt mit, rühr mich nicht an, aber die Bedeutung ist mehr, lass mich jetzt los. Ist doch klar, endlich hatte sie den sie so vermisst hatte, den sie so geliebt hat, dessen Nähe sie so suchte, ihn als Person, endlich war er da. Hat sie ja nicht mit dem Finger nur berührt. Er hat sie ja festgehalten. Hat ihm am Hals gefallen oder was. Ja, da muss mich nochmal loslassen. Aber es ist schon erstaunlich, dass sie erstmal nur den Rabbi erkennt. Sie erkennt noch nicht den Gottessohn. Sie erkennt noch nicht den, der den Tod und den Teufel und die Sünde und die Hölle und die Verlorenheit besiegt hat. Sie erkennt noch nicht den Auferstandenen. Sie erkennt erst nur noch den Rabbi. Die Leiche lebt wieder. Der Rabbi ist doch nicht tot. Mein Rabbi. Mein Lehrer. Und dann redet Jesus etwas Wunderbares zu ihr. Er sagt, du musst mich jetzt mal loslassen, denn ich bin noch nicht hinaufgegangen zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Das spricht der Herr von einer ganz tiefen, einer völlig neuen Beziehung. Von Verbundenheit. Mein Vater, euer Vater. mein Gott, euer Gott, meine Brüder. Und er meint nicht die vier in Nazareth, die als seine Brüder galten, Jakobus, Judas, Joses, Simon. Geh hin zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe zu meinem Gott, zu eurem, mein Vater, euer Vater. Jesus sagt mit anderen Worten, dass er der Erste unter vielen Brüdern ist. Vorher war er der Rabbi. Jetzt, als der Auferstandene, als der zweite Adam, als der neue Mensch, nimmt er seine Nachfolger hinein in die Familie Gottes. Eine ganz, ganz tiefe Nähe. Eine Nähe, die viel tiefer ist, als wenn ich jemanden um den Hals falle und versuche, ihn festzuhalten. Ich kann nur den Rabbi festhalten. Aber mit meinem Bruder, dessen Gott und dessen Vater auch mein Vater und mein Gott ist, habe ich eine ganz andere Verbundenheit. Das ist eine, menschlich gesprochen, Blutsverbundenheit, möglich durch das Blut Jesu und die Vergebung. Und das genau sagt er ihr. Und jetzt, wo diese Worte ihre Ohren und ihr Herz erreichen, da kann sie ihn fröhlich gehen lassen. Und sie rennt zu den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen. Hey, es ist alles gut. Es ist alles gut. Und das hat er zu mir gesagt. Die Worte Jesu, die gingen nicht hier rein und da raus, sondern die blieben dieses Mal haften. Sie hat verstanden, sie hat begriffen. Eine viel tiefere Einheit, als sie vorher sich je hätte träumen lassen, hat der Herr möglich gemacht. Und dann heißt es am Abend dieses Tages, die Türen waren verrammelt, Jünger waren zusammen, da kommt Jesus. Was hatten die Jünger aus den Worten der Maria gemacht, die ihnen gesagt hat, ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt? Gar nichts haben sie daraus gemacht. Sie haben die Türen zugenagelt oder verbarrikadiert, also es ist ganz betont hier im Text auch. Die Türen waren fest zugemacht, Fenster zu, hier kommt keiner rein. Die hatten Angst bis hierhin. Die suchten noch nicht mal mehr nach der Leiche. Für die Elfe, die da zusammen waren, war alles aus. Alles. Und die hatten gesehen. Die hatten die Tücher gesehen, die hatten das leere Grab gesehen. Wir haben sogar noch den Bericht der Maria und auch der anderen Frauen gehört, hier in diesem Fall von Maria. Die haben nichts draus gemacht. Sie hatten alle das gehört, was der Jesus ihnen so oft gesagt hatte. Das Sehen hatte ihnen nicht geholfen. Die Worte waren nicht in ihr Herz und ihren Kopf wirklich hineingedrungen. Die gingen hier rein und da raus. Und die waren beherrscht von ihrer Angst. Sie sahen nur Angst, Probleme, fürchteten um ihr Leben und haben alles zugemacht. Und dann kommt Jesus mitten hinein. Und diesmal hat er nicht angeklopft. Nee, mitten rein. Ja, der Herr geht seinen Schafen nach. Er geht seinen Brüdern nach. Teilt ihr noch ein bisschen Unterricht, weil das eben doch schwierig ist mit dem Glauben und weil der Glaube eben nicht nur vom Sehen abhängt. Das Sehen mag eine Hilfe sein, aber es reicht nicht. Friede sei mit euch. Ja, das war ihre größte Not. Er hat nämlich keinen Frieden mehr. Er war mehr als Aufruhr in ihrer Seele. Todesangst, Todesangst, und sie wusste nicht wohin. Er hat alles zugemacht, als wenn ihnen das helfen könnte. Angst. Sie hatten keine Hoffnung mehr. Die sahen nur noch dunkel. Die sahen und sahen doch nicht. Und da sagt der Herr Jesus was ganz Erstaunliches. Er zeigt ihnen zunächst mal seine Hände und seine Seite. Damit klar war, was ihr hier seht, ist kein Gespenst, das bin ich. Ich bin's. Und heißt, die Jünger wurden froh, als sie den Herrn sahen. Ja, sie waren froh, sie sahen ihn. Und jetzt sagt Jesus ihnen ganz entscheidende Dinge. Da sprach der Herr abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Das war das größte Problem, also Frieden. Kein Friede mehr. Eine aufgescheuchte, aufgebrachte Seele, die ja nichts mehr verstanden. Genauso wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und er blies sie an und sagte, nehmet hin den Heiligen Geist, welchem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Welchem ihr die Sünden behaltet, den sind sie behalten. Das wäre eine Predigt für sich. Aber es geht zunächst mal einfach darum, dass der Herr diese Jünger, die so unverständlich waren, die nur ein Gefühl im Moment, von einem Gefühl beherrscht waren, nämlich von Angst und Unfrieden, hineinnimmt in die Gemeinschaft mit sich. Genauso wie der Vater mich gesandt hat, so schicke ich euch. Hey, wir sind eine Einheit. Wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Wer kann Sünden vergeben als Gott alleine? Wir kennen diese Geschichte, wo Jesus einmal einen heilt, Markus 2, wo der heruntergelassen wird durchs Dach, wo ihn Jesus anschaut, dann sagt er, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und wie es einen großen Aufruhr gab bei der religiösen Führerschaft, weil sie sagten, dieser lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott alleine? Und hier sagt der Herr, so wie der Vater mich gesandt hat, und Jesus war gesandt, um die Sünde zu besiegen, um die Macht des Teufels zu brechen, um zurückzuführen in den Himmel, um Menschen mit Gott zu versöhnen. Und er sagt, und diese Vollmacht, die gebe ich euch jetzt auch. Also eigentlich hätten die Jünger ja vielleicht eher ein bisschen Trost jetzt brauchen können, oder? Ich meine, die waren zwar zu elft, aber die hatten ja nicht nur Verantwortung für eine kleine Gemeinde, sondern Jesus sandte sie in die Welt. Das war eine Mordsverantwortung. Aber er sagt, hey, ich nehme euch hinein in diese tiefe Gemeinschaft. Ich gebe euch sogar meinen Geist dafür. Meine Brüder, meine Sendung ist eure Sendung. So wie der Vater mir Vollmacht gegeben hat, gebe ich euch Vollmacht. Und was machen die Jünger mit diesem Wort? Jesus verschwindet wieder, vor ihren Augen, sie sehen ihn nicht mehr. Wie lange blieb die Freude? Erst hatten sie ihn gesehen und freuten sich, heißt es. Dann war er weg. Und die Freude. Ein bisschen später kam Thomas. Dann erzählen sie, ja, wir haben den Herr gesehen. Thomas aber sagte zu ihnen, wenn ich nicht in seine Hände sehe, die Nägel male und lege meine Finger in die Nägel male und meine Hand in seine Seite, kann ich nicht glauben. Also sie berichten das noch. Und der Thomas, der war ja nicht da gewesen, also waren es nicht 11, sondern 10. Und der lässt sich von dieser Freude nicht anstecken. Er sagt, ich muss sehen, wenn ich nicht sehe. Ich kann nicht glauben, ich muss sehen. Und ich muss nicht nur ein bisschen sehen, ich muss da mit meinen Fingern das mal ganz genau untersuchen. Ich will mal ganz genau hingucken, mit der Lupe. Ich will meine Hand mal da reinlegen. Ich will das anpacken, ich will das sehen, ich will das ganz, ganz nah haben. Und erst dann, dann kann ich glauben. Thomas war so auch ein Beziehungsmensch. Wir lesen zweimal vorher von ihm im Johannesevangelium, aber ein Mann, der auch zur Depression neigte, der dann gleich verzweifelte. Als Lazarus starb, da wollte er gleich mitsterben. Als Jesus sich verabschiedet, da begriff er gar nichts mehr. Herr, jetzt wollen wir eigentlich mal den Vater sehen. Also Thomas, der war kein schlechter Mensch. Er war so ein sehr sensibler. Und seine Gefühlsausschläge, die gingen viel stärker hoch und runter als bei den anderen. Und der will jetzt nochmal eine Extraladung sehen. nochmal ein Extramaß an sichtbaren, fühlbaren, tastbarer Begegnung mit dem Herrn sagt, dann und nur dann kann ich glauben. Jesus lässt seine Leute 8 Tage lang schmoren. Ich denke, das waren schwierige Tage. Ist das wahr, was wir gesehen haben? Und das, was da am Anfang die große Freude erst war, von Tag zu Tag fing das an zu zerbröseln. Und am Ende finden wir sie wieder nach 8 Tagen und wieder alles zugerammelt und zugemacht. Also hat sie sich nicht wirklich was verändert. So ist das oft mit den Dingen, die wir so erleben und sehen. Wir haben manchmal solche Begegnungen mit dem Herrn. Manchmal sieht man auch ganz großartige Dinge. Zeichen, Wunder, direkte Eingreifen Gottes. Wir können manchmal auch den Herrn spüren. Das tut gut. Aber wisst ihr, das zerbröselt, das hält nicht lange. Wir brauchen noch etwas mehr. Wir brauchen auch unsere Ohren. Und wir brauchen das Bedürfnis nach Beziehung. Glaube ohne Beziehung funktioniert nicht. Und Glaube ohne Hören funktioniert auch nicht. Nach 8 Tagen ist Jesus wieder da. Steht mitten unter ihnen. Friede sei mit euch. Thomas ist dabei. Reich mal deine Finger her. Schau meine Hände. Reich mal deine Hand. Schau mal meine Seite. Leg sie mal da hinein. Sei nicht ungläubig. Glaube. Ach, ihr Lieben, wenn wir doch nur den Worten des Herrn Glauben schenken würden. Was tut Thomas? Stellt er jetzt seine Detailuntersuchung an? Nein. Innerlich bricht er was zusammen in einer guten Weise. Und er erfasst die Wahrheit in einer Weise, wie kein anderer bisher sie erfasst hatte. Mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Vorbei war die Angst, vorbei war die Not. Er hatte erkannt, dass Jesus wirklich der König ist, der Herr, der Messias. Der Herr über den Tod, der Herr über die Sünde, der Herr über die Nacht, der Herr über alle Schwachheit, der Herr über alles Unvermögen, der Herr über die Hölle und das Totenreich und den Satan, dass er Gott ist. Der Gott, der aus nichts Leben schafft, der nichts braucht, um etwas zu erschaffen. Mein Herr und mein Gott. Eine kleine Rüge erteilt unser Herr ihm. Jetzt glaubst du, weil du gesehen hast? Mehr hat er nicht dazu sagen müssen. Ich denke, Thomas hatte verstanden. Und ich glaube, auch die anderen haben verstanden. Und wir, möge der Herr es schenken, dass wir verstehen. Glückselig, und so fasst der Herr Jesus diese Woche dann zusammen. Glückselig sind die, nicht sehen und dennoch glauben. Sehen alleine reicht nicht. Ja, Jesus hat noch viele andere Zeichen und Wunder getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese hier aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Diese Dinge, also diese Wunder, diese sichtbaren Dinge sind geschrieben, damit wir lesen bzw. hören Deshalb brauchen wir die Verkündigung. Deshalb brauchen wir das Wort Gottes. Deshalb ist das Wort so wichtig. Der Herr schafft Glauben über das Hören. Über sein Wort. Und jetzt verstanden sie die Schrift. Sehen alleine reichte nicht. Beziehung war eine wichtige Voraussetzung. Und Jesus honoriert das. Und Jesus will Beziehung. Ohne Beziehung, ohne dass Jesus dir als Person wichtig ist, kannst du Glauben auch vergessen. Funktioniert nicht. Das geht nicht. Beziehung ist wichtig. Aber dann ist der entscheidende Punkt Hören. Höre, was er gesagt hat. Achte auf das, was er gesagt hat. Das Hören des Wortes des Herrn hat die Kraft zu verändern. Und Glaube heißt, ihm zu vertrauen. Glaub ihm. Glaub dem, was er gesagt hat. Daraus kommt das Leben. Das fällt uns aus verschiedenen Gründen schwer, aber das steht auf einem anderen Blatt. Das müssen wir ein andermal machen. Für heute nur mal das. Glaube ist nicht abhängig vom Sehen. Sehen kann hilfreich sein, aber ist nicht das Entscheidende. Möge der Herr uns helfen zu glauben, dem zu glauben, was er gesagt hat, auch wenn wir nicht sehen.